Willkommen beim 5-to-9 Club, der Podcast für alle, die erfahren wollen, wie andere ihren Weg in die Selbstständigkeit gefunden haben. Voller Insights, echter Geschichten. Und jetzt bringen wir diesen Spirit direkt auf deine Ohren. Also richte deine Kopfhörer und los geht's.
Kann KI die Arbeit von Kreativagenturen ersetzen? In dieser Folge sprechen wir mit David Falk, Co-Founder von Open Wonder, darüber, wie künstliche Intelligenz die Markenwelt verändert. Er erklärt, warum viele Unternehmen KI noch völlig falsch einsetzen und weshalb die Zukunft nicht darin liegt, Menschen zu ersetzen, sondern vielmehr Kreativität neu zu denken. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im 5-to-9 Club.
Vielen Dank für die Einladung, euch beiden. Schön dabei zu sein.
Ja, schön, dass du dabei bist, David. Für die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, stell dich doch gerne einmal vor, wer bist du und was machst du?
Ich bin David Falk. Ich wohne in Berlin und ich disruptiere gerne Dinge und Branchen und bin seit knapp 15 Jahren in der Kreativbranche unterwegs, würde ich sagen, die sicherlich über die Jahre immer digitaler wurde und beschäftige mich seit Anfang an irgendwie mit dem Thema Design, Kommunikation und Produkt am Ende. Und habe jetzt Anfang des Jahres Open Wonder gegründet. Und wir versuchen, ziemlich erfolgreich bis jetzt, das Thema AI auch hier unterzubekommen und im Endeffekt das, was ich davor all die Jahre auch teilweise händisch noch gemacht habe, so zu automatisieren, dass das unseren Kunden ein bisschen mehr Spaß macht.
Sehr cool. Jetzt hast du schon in diesem Intro schon sehr, sehr viele Punkte genannt, die spannend klingen. Bevor wir auf Open Wonder zu sprechen kommen, du hast gesagt, du warst sehr lange, oder ich würde sagen, 15 Jahre sind durchaus eine lange Zeit, in der Kreativbranche. Und ich würde mal sagen, du bist nach wie vor in der Kreativbranche. Aber erklär uns doch mal, jetzt warst du bei wirklich großen und bekannten Agenturen und hast jetzt sozusagen den Schritt gemacht in die Gründung. War das für dich schon immer irgendwie klar, dass dieser Schritt kommt, oder ist das eher gewachsen?
Nee, das war, glaube ich, schon immer klar. Wenn ich so ganz vorne anfange, ist mir auf jeden Fall immer aufgefallen, dass ich konstant Dinge hinterfragt habe und immer geguckt habe, wie kann man Sachen besser machen, wie kann man sie schneller und effizienter gestalten. Hatte, glaube ich, immer schon so ein bisschen ein unternehmerisches Denken über alles. Ich sage aus Spaß immer, das alles aus einer gewissen Faulheit, also wie kann man Sachen viel effizienter machen, wie kann man Geschäftsmodelle neu denken, und ganz am Anfang irgendwie sehr, sehr klein und einfach angefangen, und ich glaube, der Gedanke ist immer wieder hochgekommen und wurde dann wieder verschoben vielleicht. Mhm. Sicherlich auch damit zusammenhängend, dass mein Vater selber selbstständig ist und ich das einfach immer so mitbekommen hat, weil man selbstständig ist, ist man sicherlich selbst und ständig, aber ich irgendwie immer geschaut habe, dass ich Sachen mache beruflich, die mir Spaß machen, und wenn sie mir keinen Spaß mehr gemacht haben und sich das auch nicht ändern ließ, dann was Neues zu machen, und das ist jetzt, glaube ich, irgendwie so ein bisschen die logische Konsequenz.
Ja, dann erzähl uns doch einmal, also du hast jetzt quasi die Chance, so einen kleinen Pitch zu machen. Was macht Open Wonder eigentlich? Du hast so ein bisschen in Mythen gesprochen, für all diejenigen, die jetzt sozusagen das noch nicht greifen können.
Genau. Der Pitch, den würde ich, glaube ich, an der Stelle gerne so ein bisschen mit der Vision, mit der Geschichte, wie das Ganze entstanden ist, quasi starten. Ich glaube, für kleine und für große Marken, die wir 5 Gründer die letzten 10 bis 15 Jahre selber betreut haben und auch nicht nur betreut, sondern redesigned haben, war es am Ende immer so, es wurde sehr, sehr viel Zeit und Liebe in Marke gesteckt, die dann hoffentlich performant durch das Marketing irgendwie auch in den Markt gebracht wurde, und eigentlich relativ maßgeblich dafür immer irgendwie eine Brand-Guideline entstanden ist mit um und bei 120 Seiten. Und danach kam dann eigentlich der Mensch ins Spiel, der in manchen Fällen viel Ahnung von Marke und von Marketing hat, aber in anderen Fällen, und das am Ende gar kein Vorwurf, aber im Vertrieb oder anderswo im Unternehmen, Finance, Operations, die Marke, die sich am Anfang quasi ausgedacht wurde, dann verschlimmbessert wurde, sage ich mal ganz positiv. Und wenn man sich dann so Projekte, an denen ich irgendwie auch mitgearbeitet habe, aus Heidelberg Zement wurde Heidelberg Materials. Redet man am Ende natürlich davon, dass das Logo dann irgendwie ans Firmengebäude muss und auf den Briefkopf und bei LinkedIn und Co. Und da kommen zwei Sachen zusammen. Dieses Rollout am Ende sehr repetitiv ist, also es müssen viele verschiedene Formate gebaut werden. Das ist zum einen nicht besonders spaßig und zum anderen dauert es ewig und kostet viel Geld. Und genau die beiden Sachen kann man mittlerweile mit AI ziemlich gut lösen. Und das war so ein bisschen die Geburtsstunde und die Idee von Open Wonder. Wir quasi hingehen, eine Marke verstehen, basierend auf der Brand Guideline und auf Markensignalen, die man im offenen Internet, im Free Web findet. Also Website, Socials, andere Markensignale. Dadurch entsteht in unserem Tool so eine Brand Layer und wir können dann sowohl Marketing als auch Markenpersonen, aber auch alle anderen Rollen im Unternehmen enablen, Markenassets zu erstellen, also Bilder, die Produkte in den Bildern, Character oder Models oder Menschen in den Bildern und auch noch einen Assistenten zur Verfügung stellen, der quasi guckt, ist das Material, was dort entsteht, zuträglich der Marke, weil die natürlich auch jetzt in Zeiten von AI immer wichtiger wird. Und ich sage auch Spaß immer, dass unser Tool keinen Spaß macht. Sicherlich mit dem Augenzwinkern, aber wir sind halt kein Creator-Tool. Egal, ob man drei Wörter benutzt für den Prompt, ein LinkedIn-Post zu erstellen oder 30 Wörter. Der Output ist der gleiche und wir fangen quasi das Problem ein, was viele Marken, ob klein, ob groß, haben. Nach dem Brand-Relaunch kommt die Organisation dazwischen und dann landet bei unseren Kunden das Firmenlogo halt nicht in der richtigen Ecke des Bildes oder hat die falsche Farbe und wir lösen sozusagen den eigenen Pain von damals mit der Power von AI. Mhm.
Kurze Unterbrechung, versprochen. Wenn dir diese Folge gefällt, wäre es ganz große Klasse, wenn du das der einen Person schicken könntest, die genau das hören sollte. Jeder Like, jeder Kommentar, alles hilft uns weiter.
Wenn du noch mehr von uns willst, dann folge uns gerne auf unseren Social Media Kanälen. Warum das Ganze? Genau das hilft uns gerade dabei, neue Gäste hier ans Mikro zu bekommen. Kleiner Klick, große Gäste und jetzt zurück zur Folge.
Ich finde das sehr spannend, den Ansatz, den ihr fahrt. Bevor wir jetzt noch weiter reingehen, ich würde einmal noch mal kurz darauf eingehen. Du hast gesagt, ihr seid habt zu fünft gegründet. Wie ist das zustande gekommen? Habt ihr irgendwie, also ihr habt in derselben oder ähnlichen Branche gearbeitet oder wie habt ihr euch da connected?
Genau. Es gibt so, glaube ich, drei Ebenen, wenn man so will. Also es gibt Tim Herzog und Johannes Ritzel, die schon ganz lange zusammenarbeiten und die dahinterliegende Agentur, aus der quasi die Idee entstanden ist und dann ultimativ auch Open Wonder. Unabhängig von der Agentur, aber die waren sozusagen so ein bisschen der Anfang. Marcel Schulz, der CTO, der auch schon lange mit den beiden zusammengearbeitet hat und auch Teil der Agentur ist, die haben das letztes Jahr, also 2025, im sogenannten Stealth-Mode mit drei großen Enterprise-Kunden entwickelt. Also einfach geschaut in der horizontalen Marken- und Marketing-Landschaft, welches Vertical lohnt es sich dann vielleicht jetzt zu disruptieren oder zumindest mit AI anzugehen. Und dabei ist halt diese, Brand- und Marketing-Longtail, also repetitive Arbeit, Lokalisierung, doch vielleicht ganz spannend. Dazu gestoßen dann jetzt Anfang des Jahres Uwe Steffen, ein CPO, unser CPO und ich für das Thema Revenue, also die Gewerke, Customer Success, Marketing und Sales. Und so sind wir am Ende, vielleicht in der alten Welt gedacht, ein ziemlich großes Gründerteam, aber doch am Ende sehr komplementär und wir alle 10, 15 Jahre mit großen und kleinen Marken zusammengearbeitet. Die einen technologischer, die anderen designiger, die anderen mehr commercial. Und ich habe halt mein Leben lang immer das Neugeschäft gemacht, das, was in Agenturen immer nervig war. Ein neuer Pitch war mein täglich Brot. Ich habe halt nur Pitches gemacht und so ist, glaube ich, so ein bisschen die Genese. Das fügt sich ganz gut ein. Man hat halt einfach eine breite Personengruppe, die sehr viel Accountability an den Tisch bringt.
Mhm. Und nochmal kurz zur Einordnung. Wie lange gibt es jetzt schon Open Wonder? Also du hast gesagt, du bist seit Anfang des Jahres dabei.
Genau, also das gesamte Jahr 2025 war mit mobile.de, Idealo und Kneipp quasi die Entwicklungszeit von Open Wonder. Die sind die drei Kunden, die von Anfang an mit dabei sind. Aus Kneipp gab es dann noch das Derivat Hartmann. Vielleicht andersrum, weil Hartmann AG owned quasi diese Consumer Brand Kneipp. Aber diese drei Startkunden waren die Kunden, die sich ja wahrscheinlich anfänglich auf das Experiment eingelassen haben und dann natürlich früh am Produkt Open Wonder partizipiert haben. Und Open Wonder wurde dann am 16.01. diesen Jahres am Geburtstag von Tim gegründet. Und ich bin seit August letzten Jahres mit den Gründern im Gespräch gewesen, irgendwie relativ offen, noch zu meiner TrueNote-Zeit, meinem letzten Unternehmen. Und dann wird das immer konkreter. Und ich habe dann irgendwann diesen Full-Circle-Moment für mich zugelassen, weil ich doch schon irgendwie zwischenzeitlich zumindest dachte, ich habe ein bisschen zu viel Zeit in Brand und Marketing verbracht und irgendwie geschaut habe, vielleicht mache ich doch nochmal was ganz anderes. Aber natürlich ist es am Ende so, ich weiß irgendwie mit Muscle Memory, wie der Boardroom auf Kundenseite funktioniert, was die Themen sind und worauf es ankommt, wo Sachen schief gehen können und kann. Und das können wir alle fünf, denke ich, ganz gut antizipieren, worauf es ankommt beim Thema Marketing.
Was würdest du konkret sagen, also wenn wir da jetzt nochmal tiefer reingehen, was unterscheidet jetzt Open Wonder, sage ich mal, also für Leute, die sich jetzt auch nicht so tief mit der Technik auskennen, was unterscheidet da so Open Wonder jetzt zu einem, ich sag mal, anderem Bildgenerierungstool, wo du auch irgendwie deine Referenzen hochlädst oder deinen Style erstellen kannst?
Ja, also ich glaube mal angefangen, was wir nicht sind, und das ist, denke ich, auch ein bisschen so eine Krankheit der Agenturen. Wir sind kein Creator-Tool. Die Krankheit der Agenturen ist das nicht Nein sagen können. Insofern fange ich gerne immer an mit, was wir sind, wir nicht. Wir sind kein Creator-Tool. Also wir demokratisieren Marketing, dass jeder im Unternehmen damit umgehen kann. Und wie machen wir das? Vielleicht ganz gut visualisiert an so vier Ebenen. Die oberste Ebene ist halt ganz klassisch die Interaktionsebene mit dem User. Dort kann man prompten, dort kann man seine Bibliothek an Assets einsehen. Da managen wir die verschiedenen Rechte. Der CMO kann sicherlich alles sehen, aber kann vielleicht Sachen nicht verändern oder Funktionalitäten nicht abändern. Darunterliegend ist dann die Brand Layer, da haben wir gerade schon kurz zugesprochen. Die befüllt sich am Anfang quasi ganz, ganz schnell und dann sukzessive in der Zusammenarbeit wird die quasi immer robuster und versteht immer mehr, was die Marke macht und nicht nur basierend auf der Brand Guideline, sondern einfach auf dem täglichen Doing, was halt so passiert. In der Marketing- und Markenabteilung des jeweiligen Unternehmens. Und darunter, und das ist dann der Punkt, auf den du gerade eingegangen bist, liegen halt fertig verpackte Image-Modelle. Auf der einen Seite können wir dadurch, wenn es um ein Stück Stoff geht, das richtige Bildmodell nutzen, wenn es um Hauttöne geht, das richtige Bildmodell nutzen, wenn es um Produkte geht und so weiter und so fort, können quasi alle Bildmodelle so kombinieren, dass das Endergebnis im AI-Image quasi im Markenasset ideal ist. Und das hat man natürlich nicht, wenn man sich nur auf ein Image-Modell einlässt. Und machen das Ganze dann auch für unsere europäischen Kunden und wir am Ende natürlich aus Berlin heraus die europäische Alternative sind, auch datenschutzkonform und ab 2. August dann mit dem EU AI Act auch compliant auf jedem Level. Und die vierte Ebene ist das Backend. Da liegt quasi alles ab, was jemals entstanden ist. Und darauf greift die Ebene 2, die Brand Layer, auch wieder zurück. Also ich glaube, den USP, den wir irgendwie haben, wir sind kein Creator-Tool. Man muss nicht 25 Mal prompten, bis was Richtiges entsteht oder in Canva. Selbst beim 28. Prompt dann denken, ja, es sind jetzt 90%, aber so richtig perfekt ist es auch nicht. die Brand Layer auf Ebene 2 geht über so einen Prompt Enhancer halt hin und macht, wenn Jonas jetzt hier 3 Wörter benutzt und Andy 40, das gleiche Ergebnis quasi am Ende zu produzieren ist, weil die Brand Layer einfach das Knowledge hat, was vielleicht Andy hat, aber Jonas nicht. Und da kommen wir wieder zur Demokratisierung von Marketing.
Demokratisierung ist ein sehr, sehr schönes Wort. Um es mal in anderen Worten auszudrücken, euer Tool sorgt dafür, dass eine Marke konsistent sich ausdrücken kann, oder?
Würde ich genauso sagen, ja. Also konsistent und kohärent, wie wir bei Metadesign immer gesagt haben. Also immer richtig quasi. Egal wie doll man es zumindest in Open Wonder probiert, das Ergebnis ist immer passend zur Marke und die MarkenexpertInnen, die sind da sicherlich noch pixelgenau unterwegs, aber wir haben es jetzt gestern auf der Hinterland of Things in Bielefeld irgendwie visualisiert an so einem Backpäckchen von Dr. Oetker. Und das muss halt im AI-Image genauso aussehen wie im Regal im Supermarkt. Und wenn der Rotton im Dr. Oetker-Logo auch nur, weiß nicht, ein Müh der falsche Hexcode ist, dann kriegt das selbst die Person irgendwie unterbewusst mit, die nichts mit Marke zu tun hat. Und ich glaube, deswegen ist gerade in Zeiten von AI das Thema Marke noch viel wichtiger, als es vorher schon war. Und wir drei hier sicherlich und auch viele andere irgendwie wahrnehmen, dass man sich mit Marke identifiziert und die Marke am Ende ein Versprechen aufmacht, was das Produkt einlöst und wir uns quasi auf das Versprechen aufmachen konzentrieren.
Mhm. Damit seid ihr jetzt natürlich auch gerade auf, gerade für Unternehmen, die auf der KI-Welle mitschweben wollen, top-notch irgendwie. Ihr seid gerade voll im Thema drin, was total relevant ist, über das jeder spricht. Gefühlt sagen sehr, sehr viele Menschen aber auch, ja, damit beschäftigen wir uns, wenn man über KI spricht und Bildgenerierung. Was würdest du sagen, unterschätzen aber die meisten Unternehmen aktuell in diesem Thema KI-Generierung?
Ich würde sagen, unterschätzt wird, wie wichtig es ist, mal anzufangen. Also was ich auf jeden Fall auch in meinen Jobs davor häufig erlebt habe, es wird halt viel am POC-Konzept, also Proof of Concept quasi, gedoktert und es wird sich ein Plan gemacht und es wird geschaut, was hat das für Implikationen und wo stehen wir in 6 Monaten, anstatt einfach mal anzufangen und auch bewusst Sachen kaputt zu machen. Der Kunde, wenn er das selber macht, sich auch darauf einlassen muss, dass Disruption häufig über Iterationen funktioniert und man einfach gucken muss, wie verhält sich das. Und natürlich in dem Moment, wo der Kunde dann mit uns arbeitet, er diesen Punkt überspringt, weil wir das ja schon übernommen haben. Also wir haben vor anderthalb Jahren angefangen und sind da schon ein ganzes Stückchen weiter und ein Kunde, egal wer es jetzt ist, partizipiert dann natürlich an dem an der Gesamtjourney, aber auch an dem Knowledge, was wir auf anderen Kunden aufgebaut haben. Gar nicht jetzt auf IP-Level, weil natürlich die maximal beschützt wird von uns. Aber in der Produktentwicklung am Ende wir diesen Forward Deployment Gedanken fahren, also 85% fertig, 15% angepasst auf den Kunden. Genau, aber ich würde am Ende immer sagen, probiert's aus, stellt fest, Gemini funktioniert hier gut und Claude Design kann das eine auch ganz gut, aber es ist am Ende eine riesengroße Landschaft an Tools aktuell und da verliert man schnell die Übersicht und dann am Ende natürlich auch die Tatsache, dass viele Tools davon, wenn man sie einfach quasi ohne irgendwelche Auseinandersetzungen mit Residency-Themen nutzt, die Daten nach Amerika schicken und selbst wenn man sagt, die Modelle sollen nicht davon lernen, steht der Server in Amerika und dadurch natürlich auch gewisse Implikationen nicht. 2 Dinge einfach mal anfangen und sich irgendwie tief mit dem Thema auseinandersetzen.
Mhm. David, was mich an der Stelle mal interessieren würde, wir haben es ja jetzt schon des Öfteren in der Startup-Bubble irgendwie erlebt, also ist meine Wahrnehmung, dass jetzt vor allen Dingen so in den ersten Wellen, wo KI halt so wirklich den Hype bekommen hat, viele Startups entstanden sind, die aber dann schnell irgendwie obsolet geworden sind, weil dann große Player ein Update gemacht haben und die Geschäftsidee dann eigentlich für die Tonne war. Wie seht ihr das in Bezug auf Open Wonder? Habt ihr da, also seht ihr in Zukunft auch das Potenzial immer noch so stark, dass ihr sagt, okay, um uns da, sag ich mal, zu ersetzen, brauchst schon echt eine Menge. Also, weißt du, was ich meine? Einfach,
ja,
so,
total,
ob das,
total.
Ob ihr also da so schnell, glaube, ersetzbar auch seid oder, genau.
Genau, ich glaube, zwei Punkte, irgendwie Cost of Change und der andere am Ende, das müssen wir wahrscheinlich rausschneiden, das Klingeln. Genau, zwei Punkte, Cost of Change und Dependencies. Mal mit Dependencies angefangen. Ich glaube, wir versuchen und sind sehr gut da drin, uns unabhängig zu machen von Bildmodellen. Wir sind natürlich abhängig von Bildmodellen grundsätzlich, aber haben in der Model Layer quasi die Möglichkeit, verschiedenste Modelle zu nutzen, und wenn eins davon irgendwie nicht mehr funktioniert, dann oder irgendwas umstellt oder sagt, wir haben jetzt selber so eine Open Wonder Lösung, deswegen können wir es natürlich Open Wonder nicht mehr zur Verfügung stellen, können wir auf andere zurückgreifen und die Bildmodelle sich ja auch immer weiterentwickeln. Also wir partizipieren an der Stelle total im positivsten Sinne davon, dass es einfach extrem viel Innovation an dem Ende gibt und wir jetzt sehr gut vermeiden, dass wir diesen Foursquare-Moment haben, wo Google die Google Maps API abgestellt hat und dann Foursquare halt keine Kartenmaterialien mehr hatte. Und der andere Punkt ist Cost of Change, und das lässt mich ruhig schlafen nachts. Bedeutet, ich habe einfach die letzten 15 Jahre mitbekommen, wie groß Cost of Change, also einmal auf der Commercial-Seite, aber auch auf der emotionalen Seite sind, wenn sich ein kleines, aber auch ein größeres europäisches Unternehmen, deutsches, wie auch immer geartetes Unternehmen, auch gerade im Mittelstand, entschließt, eine Journey mit einem Dienstleister, in dem Fall einem Software-Dienstleister, einzugehen, dann geht auch alleine vorne relativ viel Arbeit ins Land, zu überlegen, mit wem will man das machen, wie sieht das aus. Da machen wir natürlich sehr viel Handholding. Aber dann, wenn wir erstmal angefangen haben, miteinander zu arbeiten, wir verstehen, wie der Kunde funktioniert, gar nicht nur in der Produktwelt, sondern auch Arbeitsabläufe intern verstanden haben und unser Tool darauf eingehen kann, ist am Ende aus unserer Sicht ziemlich schwierig wird, selbst wenn jetzt ein großer amerikanischer Player eine Alternative bietet, dann zu sagen, ja, jetzt wechsle ich sofort zum Amerikaner. Da gibt es einfach Einkaufsdynamiken, auch ganz richtigerweise, die das so ein bisschen, denke ich, eingrenzen auf eine Art. Und ist am Ende auch kein sozusagen Effizienzzuwachs von mal drei, mal vier sein wird, sondern das sind dann irgendwie diese Marginal Gains, wie man so schön sagt. Und ja, ich glaube, am Ende ist es einfach in Europa jetzt die Zeit zu sagen, wir haben eigene Lösungen und die Daten bleiben in Europa und genau, es gibt da einfach eine Alternative und wir paketieren das als Open Wonder halt so, dass das der coole Scheiß aus Silicon Valley für europäische Player nutzbar ist. Aber man macht sich auch unabhängig genug davon.
Ja, danke dir auf jeden Fall, dass du das nochmal so klargestellt hast, weil ich glaube, das sind vielleicht doch einige Gedanken, die sich vielleicht jetzt manche Zuhörer gemacht haben. Was mich noch ganz persönlich interessieren würde, wie verkauft man eigentlich jetzt, ich sag mal, so ein Produkt oder so eine Dienstleistung, wie ihr sie jetzt anbietet, an Unternehmen, die vielleicht noch gar nicht so, ja, für die das vielleicht noch eine neue Kategorie auch in einer gewissen Art und Weise ist, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben, aber es eigentlich vielleicht dringend bräuchten. Für die, also für alle ZuhörerInnen vielleicht wahrscheinlich interessant, die jetzt irgendwie auch, sei es softwareseitig irgendwie was an Ideen umgesetzt haben und das an Unternehmen bringen wollen, die halt jetzt noch nicht so, vielleicht noch nicht so ready dafür sind.
Ja. Genau, also ich glaube, diese Berührungsängste damit und wie verkauft man es am Ende, das ist tatsächlich am Ende des Tages einfach maximal viel Empathie. Also ich glaube, Wenn ich eins habe, dann ist eine unersättliche Neugier. Ich finde irgendwie alles spannend, egal ob es jetzt irgendwie ein DAX oder ein Nasdaq-Konzern ist oder am Ende ein Mittelständler aus dem Schwabenland, die irgendwie ein weltweites Patent für eine gewisse Art von Schraube haben. Marke und Marketing kann halt extrem viel Power bringen für Vertrieb, HR, wenn man neue Leute sucht, aber auch Personalbindung. Dass man sich irgendwie unter einem Verständnis irgendwie zusammenbringt. Und das machen wir am Ende. Also wir versuchen einfach zu schauen, wie kann unsere Plattform maximal viel helfen. Und wir eine Plattform gebaut haben, die Marketing und Marke demokratisiert. Und auf der einen Seite, wenn man jetzt irgendwie das kleine Weingut von der Mosel nimmt und da eine Person am Marketing arbeitet, dann braucht diese eine Person ja auch am liebsten irgendwie lieber ein Marketing-Team von 3-4 Leuten und mit AI ist das irgendwie möglich. Also ich sage dann auch Spaß, ich nehme dann immer den Namen der Person und sage, Andi kriegt dann irgendwie 3-4 weitere Andis, ohne dass das echte Menschen sind, die aber das Gleiche leisten können. Und das andere ist natürlich, wenn es am oberen Ende im Enterprise-Bereich ganz viele Andis gibt, die dann auch noch Menschen sind, dann kann man die wiederum so ein bisschen mit Guardrails einfangen und sagen, hey, das Logo, das soll eher so aussehen und kann da so ein bisschen aufpassen. Und alles dazwischen, also von einem Andi bis 500 Andis, kann man mit unserem Tool, glaube ich, gut bespielen. Und ich denke dann am Ende Empathie, also sehr auf den Kunden einzugehen und gleichzeitig auch eine Lösung zu haben, die sicherlich nicht one size fits all ist, Demokratisierung so breit wie möglich bewerkstelligen kann. Vielleicht so der aktuelle Sweet Spot für uns.
Hm. Was, ja, cool. Ja, Andi, sag gerne.
Danke dir. Du hast ja eingangs auch erzählt, ob Wanda letztendlich die Arbeit auch umsetzen kann, die Stand jetzt auch teilweise in Agenturen umgesetzt wird. Und da stellt sich natürlich für mich irgendwie so ganz logischerweise die Frage, ob sozusagen aus deiner Perspektive das Tool Open Wanda die Arbeit von Agenturen redundant macht und wenn ja, in welcher Art und Weise?
Ja. Also ich würde sagen, bis dato ist es sicherlich eher ein Shift als eine Redundanz im Sinne von, die Arbeit verschiebt sich und ich glaube, wir drei und auch eine größere Gruppe von Menschen, zumindest aus der Branche, sind sich schon relativ einig, dass ein repetitives sicherlich früher InDesign und Photoshop und dann irgendwann Figma Pixel schieben und 6000 Formate für 26 Länder erstens keinen Spaß gemacht hat, viel Fehlerquellen in sich hatte und wir total feststellen, dass der Kunde, die Kunden auch im Agentursetup wieder nach keine Insellösungen sucht, aber nach einem Setup aus AI-Tools und disruptiveren Agenturen, die wir wahrscheinlich eher im Boutique-Bereich, also 50 Leute, 75 Leute versus 10.000 Leute, weil diese Bench, die früher halt Lokalisierung und irgendwie Banner-Anpassungen gemacht hat, die lässt sich halt wundervoll mit KI oder mit AI abbilden und ich zeichne manchmal ans Whiteboard oder auf irgendwelche weißen Stück Papiere so ein bisschen den Safe Space, den wir total sehen. Also da, wo eine Agentur strategische und kreative Leistungen liefert, da macht der Mensch aus meiner Sicht einen Unterschied und bietet was, was AI nicht kann. Und da schließen wir jetzt auch aktuell super spannende Partnerschaften mit kleinen und großen Agenturen, gar nicht im Headcount, sondern eher mit welchen krassen globalen Marken dort gearbeitet wird, die sich aber jetzt schon einfach darauf fokussieren zu sagen, wir helfen den Kunden am Anfang, wir bauen Strategie und Kreativität, wir bauen Ideen und gehen dann hin und übergeben quasi das Thema der AI und wir sagen dann immer so Creativity at Point of Inception und nicht at Point of Feedback. Beim Feedback ist es eigentlich schon zu spät. Das heißt, lass uns doch irgendwie gucken, dass der Mensch viel intensiver am Anfang arbeitet und dieser Longtail, weil er jetzt automatisierbar ist, dann auch zu automatisieren ist.
Ja, das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann ist es am Ende so, wie man oder wie ich persönlich auch KI aktuell darstellen würde, als ein Hilfsmittel, um Prozesse zu vereinfachen und bestimmte Prozesse, die sozusagen repetitiv sind, auch abzunehmen. Und
genau, also auf jeden Fall, wir hören natürlich von unseren Kunden und Kundinnen auch häufig, dass wir müssen jetzt erstmal eine Prozessmap machen und wir müssen erstmal unsere eigenen Prozesse verstehen und sie verbessern, würde ich widersprechen und sagen, wie auch vorhin schon, fang erstmal an. Die AI hilft eigentlich auch schon, das Thema digitale Transformation, sicherlich bei vielen unseren Kunden in Teilen auch noch so ein bisschen verschlafen, einfach zu überspringen, weil die AI sich dann am Ende den Weg sucht, der irgendwie Sinn macht. Einfach viel nutzen, Sachen ausprobieren. Sam Altman hat ja irgendwie, glaube ich, letztes Jahr gesagt, it's the time of the idea people, also einfach Ideen haben, gucken, wie kann man Prozesse neu bauen. Und was wir dann auf jeden Fall feststellen, ist halt das ganze Thema, ja, sogenannte Jevons Paradox. Wenn ich hingehe und einen Prozess bis jetzt für 500 Euro machen kann, jetzt kommt jemand und sagt, ich mache den dir genauso gut für 250, dann mache ich im Endeffekt eigentlich das Doppelte, weil ich einfach das frei gewordene Delta ausnutze. Und das merken wir total. Also bei den eingangs besprochenen kleinen Unternehmen, die irgendwie nur eine Person haben, die machen dann auf einmal doppelt so viel, also den Output von zwei Personen. Und die großen Unternehmen können einfach viel krasser hyper-personalisen, hyper-localisen. Dann wird aus Italien auf einmal Bologna, Florenz, das müssen wir wahrscheinlich rausschneiden. Bologna ist gar nicht in Italien.
Doch, doch.
Doch?
Ja, ja.
Okay, wir schneiden es trotzdem raus. Jetzt war ich kurz kurz verwirrt. Nee, auf jeden Fall Italien sich in regionalere Märkte runterbrechen lässt und man sagen kann, man macht was in Rom, man macht was in Siena und Florenz und in Mailand versus ich habe halt leider nur die Kapazitäten, eine Kampagne für ganz Italien zu machen und am Ende der oder die Person auf der anderen Seite, der Konsument, die Konsumentin, fühlt sich auch wohler, das Ganze so aussieht, wo die Person gerade sitzt, halt aussieht und es fühlt sich empathischer auch in der Ausspielung an.
Mhm. Ich habe mal ein ganz konkretes Beispiel, was ich tatsächlich, glaube ich, gestern gesehen habe. Nicht selber, aber ich habe digitalen Post dazu bei LinkedIn gesehen. Und zwar gibt es ein großes Banner oder Poster von Jürgen Klopp als Markenbotschafter für eine bekannte deutsche große Marke, wo er einfach nur dort steht in seinem, wie wir ihn alle kennen, schönem Lachen und nicht mal ein Produkt in der Hand hält, sondern nur so eine freundliche, öffnende Geste mit den Armen hat. Und es wird kein Produkt dargestellt, rein gar nichts. Also wirklich nur die Person mit einer Cappy auf und dem Shirt, wo dann auch das Logo draufsteht von der Marke. Und rechts unten steht noch relativ groß, KI generiert. Ich glaube, wir können tatsächlich auch die Marke nennen. Ich meine, es war Mediamarkt, bin mir nicht ganz sicher.
Ist Mediamarkt, ja.
Ja, genau. Und jetzt kann man ja darüber streiten, ist das sinnvoll eingesetzte KI, weil man sich da die Arbeit einfacher gemacht hat und man musste das nicht shooten? Oder verprellt man damit Menschen, die zumindest gerne bei LinkedIn und auf anderen Social Media Kanälen schreiben, warum muss man das denn mit KI erstellen? Was ist da deine Perspektive zu?
Also, ich bin ja auf jeden Fall kein Anwalt, aber wir das natürlich bei uns alles auch mit Anwälten und Anwältinnen geklärt haben und auch in der Zukunft klären werden, weil wir das für uns selber machen müssen und auch für unsere Kunden anbieten wollen und da auch müssen. Ab 2. August muss man halt einfach sagen, KI-Verordnung, Artikel 50, Deepfake, in dem Moment, wo man als Konsument nicht unterscheiden kann, ist es KI oder ist es nicht KI, muss man es hinschreiben. Jetzt kann man am 19. oder vor zwei Tagen am 17. Juni irgendwie darüber reden, muss man das da jetzt schon hinschreiben? Vielleicht ist es am Ende des Tages auch ganz bewusst gespielt, zu sagen, guck mal hier, wir sind ganz innovativ und wir nutzen jetzt KI auch für eine ja bekannte Person wie Jürgen Klopp. Ich weiß nicht, ob es am Ende aus der Sicht irgendwie Sinn gemacht hat oder keinen Sinn gemacht hat. Dafür kenne ich quasi, glaube ich, den Fall nicht gut genug. Aber ich kann sagen, aus der Markensicht macht es schon Sinn, weil es dann immer den Fall gibt, ah Mist, das haben wir jetzt im Fotoshooting vergessen. Oder der Winkel, weiß nicht, 15 Grad weiter von rechts mit einem Licht von einer anderen Seite, wie auch immer, der fehlt uns. Und dann müsste man rein theoretisch das ganze Team wieder anrollen lassen und das alles nochmal machen. Man versucht das natürlich in der Planung irgendwie alles zu antizipieren, aber ich glaube, hier kann KI halt gut helfen und wir sehen das bei unseren Kunden natürlich auch, wie er auf der Character, genau das Thema Model-Seite, entweder künstliche Modelle anlegen und erarbeiten, entwickeln mit dem Kunden zusammen oder halt echte Personen synthetisieren und wiederverwendbar machen, weil natürlich dieses Thema Jürgen Klopp ganz prominent, aber eine Person zu haben, die ich in den Bildern immer wieder spielen kann, super spannend ist und auch sagen zu können, ich kann jetzt irgendwie am Freitagnachmittag hingehen und sagen, ja, ich kurz nochmal schnell was bei LinkedIn posten, dann dauert das halt irgendwie bei uns 2-3 Minuten, ja, und ein Fotoshooting dauert ein bisschen länger. Ja, ich glaube, der Mediamarkt-Case ist auf vielen Ebenen spannend, aber das wären so meine Meinung zu dem Thema.
Ja, danke dir. Ich glaube, was so diese Kennzeichnung angeht, bin ich vollkommen dabei, dass unabhängig von dem Jürgen Klopp-Case, dass es erstmal sinnvoll ist, das darzustellen. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass in diesem Use-Case, das, was ich gelesen hatte, sich viele Menschen darüber aufgeregt haben, dass diese Sequenz ja eigentlich nicht mit der KI hätte erstellt werden brauchen, weil es ist halt einfach nur Jürgen Klopp mit offenen Armen, so nach dem Motto. Aber du hast schon ein paar Punkte genannt. In einem Shooting hat man nicht die Möglichkeit, keine Ahnung, wie viele verschiedene Kleidungsstile zu tragen, die Sonne aus allen Richtungen zu haben. Und dann nutzt man eben die KI, weil das tatsächlich genau diese Möglichkeiten liefert. Ja, aber das sind dann vielleicht auch Menschen, die nicht selber in dieser Branche arbeiten, die dann vielleicht auch so ein bisschen das Know-how fehlt, um dafür auch so ein gewisses Verständnis mitzubringen. Aber ich glaube, da muss ja auch noch viel passieren, damit dieses Verständnis, gerade wenn wir jetzt an so die Generation unserer Eltern beispielsweise denken, um dieses Verständnis dann auch, ja, dort zu wecken, warum das jetzt genutzt wird und warum das sinnvoll ist. Ich vermute mal, dass das wird in euren Kundengesprächen nicht ähnlich sein. Wenn man da mit jungen, dynamischen Menschen zu tun hat, dann ist es vielleicht einfacher, die zu überzeugen, als mit Älteren. Oder ist das jetzt Altersdiskriminierung, wenn ich das so sage? Wie nimmst du das wahr, David?
Weiß ich gar nicht. Also ich würde sagen, ich habe bis jetzt zumindest häufig mit Leuten zu tun gehabt, die sich einfach für das Thema interessieren und relativ losgelöst vom Alter. Also ja, im engen Austausch und auch in Berater quasi Situationen sind, die uns da extrem viel weiterhelfen. Einfach auf Kundenseite, aber auch mit Rat und Tat zur Seite stehen, aus dem Nähkästchen plaudern. Und das sind teilweise Leute, die waren irgendwie jahrelang im DAX-Unternehmen, Vorstand oder Nasdaq-Unternehmen und die sind dann teilweise irgendwie 70 plus und andere sind Mitte 50 und wir haben auf Kundenseite auch Leute, die sind irgendwie Ende 20 und sind schon CMO und also da ist es, glaube ich, grundsätzlich einfach so diese anfangs beschriebene Neugier, irgendwie zu verstehen zu wollen, sich ins Thema reinzugraben und das ist, glaube ich, relativ einfach heutzutage und wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Man hatte einfach eine steile Lernkurve, die Technologie an sich einem ja schon dabei hilft, die Technologie selbst zu lernen und zu verstehen. Also die KI hilft dir dabei, die KI sozusagen zu nutzen. Und genau. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer welche, die bis heute sagen, ja, aber dann haben ja die Personen irgendwie 6 Finger und dann bin ich da ehrlicherweise ganz entspannt, weil ich sage, wenn es jetzt nicht klappt, dann halt in 6 oder 12 Monaten. Der Markt ist halt riesig und die Unternehmen, die da jetzt Aufholbedarf haben, sind auch ganz, ganz viele. Und da gibt es jetzt, glaube ich, eine ganze Menge für uns alle zu tun. Also der Kuchen ist groß genug.
Wenn wir schon beim Kuchen nochmal bleiben. Wo siehst du jetzt OpenWonder zum Beispiel in 2 oder 3 Jahren? Also wo wollt ihr hin? Was sind so eure nächsten Ziele, die ihr erreichen wollt? Weil es jetzt so rüberkam, ihr seid recht entspannt. Ich glaube, dass ihr auch wahrscheinlich gut an Kunden kommt, aber was sind so eure Pläne für die Zukunft?
Genau. Also wir sind entspannt und gespannt, aber bestimmt nicht unterspannt. Also es ist auf jeden Fall eine ganze Menge zu tun und man arbeitet natürlich dann tendenziell eher so ein bisschen mehr. Jetzt in so einem Startup gerade frühphasig und dann kommt noch hinzu, dass es Spaß macht und dass man sehr viel positives Kundenfeedback bekommt und einfach sehr motiviert ist. Wo wollen wir hin? Ich habe es irgendwie gesagt, wir haben grob 2 ICPs, also Ideal Client Profiles, Zielkunden identifiziert, irgendwie die Marketingorganisation mit, weiß nicht, 1, 2, 3, 4 Leuten und dann die Marketingorganisation mit 200 Leuten und dazwischen gibt es dann quasi Abstufungen in die eine und die andere Richtung. Und was wir gerade machen ist, wir finden strategische Partnerschaften in Kundenvertikalen, also Pharma, Medien, Industrial, klassischer deutscher großer Mittelstand, FMCG, D2C-Brands und gemeinsam mit den Kunden einfach maximal viel zu lernen. Und nicht, weil wir glauben, wir lernen jetzt viel und dann sind wir irgendwann angekommen, sondern gerade jetzt bei AI kommt man ja nie an. Das heißt, es geht auch einfach darum, dass wir extrem auf unsere Kunden angewiesen sind, von denen zu lernen, was sind die Anforderungen, was ist so jetzt eine Erfahrung von einem Mediamarkt, Saturn, Seekonomy, Setup mit Serviceplan, wie funktioniert das? Kunden selber strategische Investments oder Partnerschaften schließen. Und ich glaube, da ist viel zu tun in Zukunft. Aber wir am Ende sowohl nach außen, also mit unserem Produkt, als auch nach innen, wie man so schön sagt, sehr AI-pilled sind. Also wir, jedes Gewerk von uns 5 Gründern, irgendwie schaut, dass man auch viel mit Agents abbildet, weil am Ende der Agent, den wir für uns bauen, dann auch für den Kunden zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, wir hebeln da intern und extern und wollen natürlich auch eine kleine Organisation bleiben, einfach weil es einfacher zu managen ist glaube ich, auch mehr Spaß macht, in einer eher kleineren Gruppe an so einem Tool zu bauen als in einer größeren. Und all die Themen, die jetzt gar nicht nur auf Marketingseite, sondern einfach gesamtheitlich für uns als Startup die AI gut übernehmen kann, wir dann auch an die AI übergeben. Und und ich glaube, wir uns ja bewusst jetzt auch nicht irgendwie auf die Fahne schreiben, Venture Capital Story, und wir wollen irgendwie IPO und was weiß ich, sondern eher sagen, wir wollen eine wirklich gute Lösung bauen, wir wollen mit unseren Kunden wachsen und wir werden jetzt Richtung Ende des Jahres sehen, wie das ausschaut, und gerade füllen sich die Anfragen irgendwie aus Deutschland, Österreich, Schweiz und auch aus ganz Europa und auch schon erste Signale aus Amerika, und da sind wir, glaube ich, recht besonnen. Und ich glaube, am Ende, weil das ja hier vielleicht auch der eine oder andere oder die eine oder andere potenzielle Gründerin oder Gründer hört, wir sind irgendwie Mitte 30, 40 als Gründerteam und sind hier und da ein bisschen überlegter mit den Moves, die man so macht. Ich glaube, das kommt beim Kunden auch gut an, dass man jetzt nicht einfach immer in die nächstbeste Richtung rennt, sondern wir haben eine klare Vision vor uns und wollen die jetzt einfach natürlich mit dem nötigen Tempo umsetzen.
Ja. Es gibt euch ja auch sehr viel, ich sag mal, Credibility oder Trust, dass ihr ja sehr lange auch in der Kreativbranche gearbeitet habt und daraus ja das Ganze entstanden ist. Es wäre jetzt, glaube ich, was anderes, wenn jetzt Mitte 20, Anfang 20-Jährige gesagt hätten, ja komm, wir bauen hier mal was, und also würde wahrscheinlich auch gut funktionieren, aber ich glaube, das ist auch was man sich mal mitnehmen kann, irgendwie, dass man auf etwas aufbaut, wo man vielleicht auch schon viel Erfahrung gesammelt hat und vielleicht schaut, wie kann man diese Sachen neu denken, wo kann man da ansetzen, Dinge verbessern. Also in dem Fall, wie ihr es ja auch gemacht habt. Genau. Und wenn wir jetzt ein bisschen weggehen von Open Wonder selber, sondern vielleicht mal zu dir als Person. Was hat sich so jetzt in deinem Leben geändert, seitdem du jetzt bei Open Wonder bist und aus dieser Agentur-Bubble raus bist?
Ich will nicht sagen alles, aber auf jeden Fall vieles. Ich arbeite mehr. Ich arbeite an mehr Themen, die mir Spaß machen. Ich glaube, ich habe so ziemlich alles zurückgelassen, was keinen Spaß gemacht hat und die Sachen mitgenommen, die Spaß gemacht haben. Den Vorteil, dass man ziemlich genau und wahrscheinlich sogar ohne das ziemlich auf den Punkt genau weiß, was man kann und anbieten kann und was man auch einfach ablehnt und sagt, dafür haben wir jetzt irgendwie Leute, die kann ich dir empfehlen und dann kannst du da hingehen. Aber wir mit Open Wonder ein genaues Versprechen haben und das wieder zurück und weg von Open Wonder mir total Spaß macht. Und was sich sehr krass geändert hat, dass jetzt auch die letzten Tage auf der Konferenz auf jeden Fall so war, man mit Leuten ins Gespräch gekommen ist und kommt und auch echt, ja, ich will nicht sagen intime Gespräche führt, aber auf jeden Fall super vertrauliche Gespräche, die früher in weit entfernter Distanz lagen. Also große CEOs und CMOs aus dem DAX und von großen Mittelständlern, die einfach Lust auf das Thema haben, die sicherlich in der Altersregion sind, die Andi angesprochen hat, aber die einfach auf krasse Erfahrungen von internationalen Marken zurückblicken. Und wenn man mal für CEO von großen deutschen Telekommunikationsanbietern oder französischen Flugzeugherstellern war, dann hat man halt einfach viel zu erzählen. Und da fühle ich mich irgendwie sehr geehrt, auch relativ schnell Termine zu bekommen, sagen wir mal so.
Ja, kann ich mir vorstellen, auch dass es sehr, sehr inspirierend sein muss, da mit solchen Leuten in Gespräche
zu kommen. Ja, ich glaube, das ist so ein Punkt, den ich so feststelle, wo ich irgendwie, den ich mir auch irgendwie beibehalten will. Wir sagen so aus Spaß immer, man irgendwie auf der einen Seite, glaube ich, ein bisschen Arroganz braucht und auf der anderen Seite auch genügend Demut. Also auf der einen Seite die Demut, dass der Kunde sagt, ja, wir wollen mit euch arbeiten und man krass demütig dem gegenüber ist, dass man irgendwie ein cooles Team hat, dass man die Chance hat, an dem Thema zu arbeiten, aber im gleichen Moment auch ein bisschen weiß, was man will und auch Sachen ablehnt, irgendwie ganz besonders. Und ich immer ein kleines Störgefühl habe, wenn ich merke, dass es dann relativ schnell kippt und sich Gründer über andere stellen und sagen, ich weiß das jetzt besser, weil ich eine gewisse Firmenbewertung habe. Im Endeffekt würde ich immer sagen, man weiß am Ende ein bisschen was, aber nie alles und muss immer viel dazulernen und eine neue Perspektive gilt es erstmal anzunehmen und nicht abzulehnen, nur weil die Person den falschen Titel hat oder nicht den Track Record etc.
Ja. Auf jeden Fall. Welchen Rat würdest du jetzt jemandem geben? Jetzt vielleicht auch gerade, also auch losgelöst vom Alter. Welchen Rat würdest du jemandem geben, der jetzt auch an der Startlinie steht oder vielleicht nicht selber Gründer ist, aber überlegt zum Beispiel in ein sehr frühes Startup zu wechseln? Welchen Rat könntest du demjenigen auch noch mit auf den Weg geben, jetzt durch deine Erfahrung, die du gemacht hast?
Dranbleiben, würde ich sagen. Also einfach immer weitermachen und irgendwie Sachen auch mal falsch machen. Also nicht bewusst natürlich, aber damit klarkommen, dass Sachen nicht klappen und einfach immer weiter dranbleiben. Und solange man, glaube ich, einen guten Sync zwischen Bauch und Kopf hat und irgendwie der innere Kompass immer besser wird und man so checkt, worauf es ankommt für einen selber, man dann da rauskommt, wo man, glaube ich, hingehört. Und das kann dann sein, dass man auch vielleicht Gründer war und wieder angestellt ist oder andersrum. Das ist, glaube ich, am Ende gar nicht so wichtig. Und jetzt im Sales gesprochen, it's a numbers game. Also wenn man was häufig genug probiert, dann findet es wahrscheinlich irgendwann die richtige Person und man schafft es. Und dann muss man, glaube ich, einfach nur lange genug dranbleiben. Aber ich glaube, am Ende auch einfach viel Glück dazu gehört. Also die Tatsache, dass ich irgendwie im August letzten Jahres Tim und Johannes von Open Wonder in Kreuzberg beim Mittagessen kennengelernt habe, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich ja besonders viel konnte, aber dann einfach zu schauen, dass man aufeinander eingeht. Und genau, ich glaube, das ist so der Punkt. Und das Numbers Game am Ende natürlich auch in die andere Richtung funktioniert, jetzt irgendwie in den letzten Tagen und Wochen relativ viel auch mit Langdoc zum Beispiel zu tun gehabt und auch jetzt noch mehr zu tun haben werden. Und die drei Gründer halt einfach viel früher dran sind als wir und das auch auf eine ganz wunderbare Art und Weise machen, krass erfolgreich sind und einfach am Ende 7 Jahre jünger sind als ich. Und die haben halt einfach schon früher gefunden, was sie gut finden. Ich will aber nicht, dass Leute denken, man muss 25 oder 22 oder 23 sein und man kann mit 35 nicht gründen. Man kann auch mit 45 und 65 gründen. Gerade jetzt mit AI dauert es nicht ganz besonders lang, ein Unternehmen aufzubauen. Und ich denke, so 3, 4, 5 Jahre Startup kann man sich auch mit Mitte 50 nochmal geben, wenn man drauf Lust hat.
Eine Chance nochmal, das glatt zu bügeln, was ich vorhin angefangen habe. Ich glaube, man kann in jedem Alter gründen. Und du hast sehr, sehr viele Punkte genannt. Gerade das, woran man dann Spaß hat, das ist das, was einen verwirklicht und was dann auch motiviert, ja genau daran zu arbeiten. Das, finde ich, ist durch dich auch nochmal deutlich geworden. Weil du da ja auch etwas gefunden hast, was dir Freude bereitet, nachhaltig. Und wo du halt auch natürlich siehst, dass du anderen konkret helfen kannst. Das finde ich persönlich natürlich auch nochmal so einen wichtigen Punkt, wenn man das spürt und sieht, ja, dass man anderen mit dem, was man anbietet, konkret weiterhilft und damit wiederum sozusagen diese Freude teilen kann, dann ist das etwas, wo man dann auch gerne für aufsteht und in so einer frühen Phase eines Startups vielleicht auch mal mehr investiert, als man sonst als Angestellter tun würde.
Ja, definitiv. Ich weiß nicht, da bin ich wahrscheinlich irgendwie ja, einfach so, glaube ich, sozialisiert, auch auf eine Art, habe ich eingangs gesagt, familiär. Ich habe nie so den Sinn darin gesehen, was zu machen, wo man keine Lust drauf hat. Ein krasses Privileg. Ich glaube, das sage ich mir auch häufig genug, dass es irgendwie krass ist, dass man sich relativ breit aussuchen kann, worauf man Bock hat. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich dann irgendwie auch dranbleiben und in Kauf nehmen, dass man, als ich irgendwann nach der Fotografie in der Filmproduktion gearbeitet habe, irgendwie zu Gehältern arbeitet, die jetzt nicht ganz so lebensfreundlich sind, gerade wenn man in einer Stadt wie Düsseldorf wohnt. Aber es halt irgendwie auch zur Lernkurve dazugehört und irgendwie Bock am Ende wieder Spaß gemacht hat. Und wenn man Spaß an Sachen hat, dann ist man im Zweifel auch gar nicht so schlecht da drin.
Genau. Dann habe ich folgenden Vorschlag. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss, David. Und zwar gibt es ja viele Menschen da draußen, die gerade anfangen mit ihrer Selbstständigkeit oder etwas gegründet haben. Und häufig steht da diese große Frage, wie gewinne ich meinen ersten Kunden, in Anführungszeichen, im Raum? Oder wie mache ich grundsätzlich Vertrieb? Was würdest du anderen mit auf den Weg geben, was für euch gut funktioniert hat? Und vielleicht auch ein Tipp für andere ist, wie kann man zu Beginn effektiv gut Vertrieb machen?
Ich glaube mal, völlig losgelöst vom Produkt. Also ein gutes Produkt hilft auf jeden Fall dabei. Und ist am Ende vielleicht auch ein Flywheel, was sich dann fast schon von alleine verkauft. Aber gerade für die Frühphase und dann auch die weiteren Iterationen von Produkt macht es total Sinn, einfach Bock auf Menschen zu haben und Bock auf Gespräche und Austausch und Feedback. Vor allen Dingen auch nach Feedback zu suchen, was man nicht hören will. Also dieses Devil's Advocate-Ding, da habe ich einfach großen Spaß persönlich dran, warum auch immer. Aber einfach mit Leuten zu reden, die das Produkt auch blöd finden, davon lernt man sehr, sehr viel. Und zuhören, würde ich sagen. Also einfach als Vertriebler mal ein bisschen weniger reden. Und ja, verstehen, was die andere Seite, der Kunde, die Kundin einfach von einem möchte. Und ich habe das vorher in der Beratung viele Jahre gesehen, dass der Kunde, die Kunden auch einfach gar nicht weiß, was das Problem ist. Weil irgendwie der Wald vor lauter Bäumen und man checkt gar nicht, was ist das Problem, was müsste ich jetzt machen, damit es am Ende besser wird. Und das findet man, wie jetzt auch hier, durch gute Fragen, ein gutes Gespräch und Einfühlungsvermögen dann am Ende. Und ich glaube, deswegen Habe ich mich mittlerweile daran gewöhnt, dass Vertrieb das Wort ist, was es beschreibt, aber es ist sehr negativ konnotiert und man am Ende auch nichts davon hat, jetzt am Anfang den Vertrag unter Dach und Fach zu bekommen. Wenn man ihn nicht richtig geschlossen hat, der holt einen dann meistens irgendwann ein, weil der Kunde unzufrieden ist und man zu viel versprochen hat. Also das ist, glaube ich, das oberste Credo. Wenn man was verspricht, gibt man sich ja sozusagen imaginär die Hand und sollte dann dafür Sorge tragen, dass das auch so passiert.
Ja, bin ich vollkommen bei dir. Jonas, hast du noch eine Frage zum Abschluss?
Ich würde einfach noch ergänzend sagen, wenn wir ja schon bei, ich sag mal, Vertrieb, dem beschreibenden Wort sind, dass wir jetzt auch viele GründerInnen zu Gast haben, die gesagt haben, dass ihnen es sehr geholfen hat, einfach mit den Kunden zusammen das Produkt zu entwickeln. Also nicht still im Kämmerchen zu sitzen, das vor sich hin zu entwickeln und dann rauszugehen und dann ist man vielleicht überrascht, okay, warum nehmen die Leute oder die potenziellen KundInnen das nicht an, sondern wirklich so früh wie es geht, sich schon Feedback einzuholen. Das ist auch, glaube ich, noch was, was wir nochmal erwähnen können, was du bestimmt auch unterschreiben kannst.
Und geht nicht zu eurer Familie und euren Partnern und Partnerinnen und irgendwie, ja, Freunden, Freundinnen, sondern Leute, die nichts davon haben, euch positives, aber auch negatives Feedback zu geben. Also einfach mit Leuten reden, auf die es am Ende ankommt. Sucht euch irgendwie Interviewpartner, die euch nicht kennen, die irgendwie kalt angeschrieben habt. Das ist auf jeden Fall das Feedback, was am Ende zählt. Und du hast gesagt, genau, früher Kunden, die irgendwie Bock haben, auch gemeinsam auf die Nase zu fallen, um dann aufzustehen und irgendwie ein cooles Produkt hinzustellen.
Würde ich sagen, danke, dass du da warst, David. Und deine
vielen, vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht.
Sehr cool. Wunderbar, dann noch viel Erfolg mit Open Wonder. Ich glaube, wir werden noch einiges von euch sehen, so wie ich das denke. Und für all diejenigen, die es natürlich interessiert, in den Shownotes findet ihr natürlich alle relevanten Links zu David selbst, seinem LinkedIn-Profil und auch zu Open Wonder. Schaut gerne mal rein, schaut es euch an, es lohnt sich. Und für alle, die so weit gehört haben, an dieser Stelle nochmal der Aufruf, teilt gerne diesen Podcast. Wir alle leben davon, wenn mehr Leute diesen Podcast hören. Wenn es euch also gefällt, lasst gerne ein bisschen Liebe da auf eurem Kanal, eurer Wahl. Und dann können wir auch neue spannende Gäste dazu bringen, zu uns zu kommen. In diesem Sinne, noch einen schönen sonnigen Tag euch allen.
Das war der 5-9 Club Podcast. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge voller Insights, Erfahrungsberichten und Inspiration. Abonniere jetzt den Podcast und werde Teil vom 5-9 Club.